Hallo, heute hier bei der Plattform bei Radio Free FM ist Viola am Mikrofon, Nico an der Technik. Und zu Gast bei uns bei Radio Free FM ist Herr Döllmann vom Verein für alte Musik. Guten Tag, Herr Döllmann.
Guten Tag, Frau Strauß, und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, das ist hervorragend. Ich glaube, Sie sind einer der wenigen, die diese Sätze auch wirklich trinken. Ja, es ist ja der Verein für alte Musik, hat jetzt eine Veranstaltung im Stadthaus Ulm gemanagt oder gehandelt. Darauf werden wir gleich eingehen. Und zwar geht es da um die Oper von Händel, Aces und Galatea. Beziehungsweise Aces und Galatea, wenn man es auf Deutsch formuliert. Und es ist ja eigentlich eine englische Oper, Aces und Galatea. Und Herr Döllmann, Ihr Verein ist dafür verantwortlich gewesen. Also Ausführende sind ja andere, aber Sie haben das angeregt oder wie darf ich das verstehen?
Sie können das so verstehen, dass wir eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Herrn Ramel als unserem musikalischen Leiter haben, dass diese Gespräche über die Zukunft, über Veranstaltungen, Konzerte gemeinsam laufen. Und jetzt ist es dieses Projekt Händel, Oper, die Händel-Oper. Und sowas lässt sich auch nur verwirklichen, wenn der Dirigent selber es verwirklichen möchte.
Ja, dazu kommen wir gleich noch, zu der Zusammenarbeit mit Herrn Ramel. Einmal etwas ausführlicher jetzt zu Ihrem Verein. Wie lange besteht er denn schon?
Also wir haben jetzt eine Jahreszahl von 1999 als Gründerdamtum, also 12 Jahre bestehen wir.
Und wie viele Mitglieder gibt es? Und müssen die Mitglieder selber musizieren oder sind das einfach nur Freunde der alten Musik?
Ja, ich glaube, es sind in der Mehrzahl auch Menschen, die daheim selber musizieren, aber vor allen Dingen Fans der alten Musik sind. Und einzelne sind auch aktiv als Musikwissenschaftler oder auch eben als Praktizierende unterwegs.
Und woraus besteht jetzt Ihre Arbeit als Verein im Einzelnen? Das heißt, Sie haben im Prinzip das Interesse an der alten Musik, was darunter zu verstehen ist. Dazu kommen wir dann auch noch. Aber jetzt erstmal, ist Ihr eigenes Interesse eigentlich, Veranstaltungen mit alter Musik zu regeln, zu managen, zu organisieren oder zu sponsern? Wie handeln Sie das?
Ja, Sie haben ja eigentlich alles schon aus dem Mund genommen. Genau so ist es. Es geht immer darum, dass ein Projekt oder Projekte geplant werden. Projekte heißt immer Aufführungen von Musik aus der Zeit von Frühbarock bis Mitte jetzt 19. Jahrhundert, kann man schon fast sagen. Und darin besteht im Wesentlichen unsere Arbeit. Und das ist sehr viel. Man muss also Konzerte vorzubereiten, angefangen von der Künstlerauswahl bis hin zur Werbung. Das kennt man ja allgemein. Das geht in anderen Bereichen ja auch so. Das ist sehr viel Arbeit.
Das heißt, Sie haben gerade auch von Künstlerauswahl geredet. Die Vereinsmitglieder wählen Künstler selber
aus? So darf man sich das jetzt nicht vorstellen. Nein, nein, das ist vorrangig die Aufgabe von Herrn Ramel, denn er ist der Einzige, der den Blick hat, der das Ohr hat und der sich in den Kreisen der alten Musik in ganz Europa auskennt und weiß, welche vor allem jungen Kräfte nachkommen und die auch eine Chance haben wollen. Und da sind wir froh, dass wir ihn haben, dass er da uns die Richtung angibt.
Das heißt, Herr Ramel war das Gründungsmitglied?
Ja, er hat mit mehreren hier in Ulm, mit denen er schon länger vorher Konzerte gegeben hat, der Meinung, es muss in Ulm sowas geben. Und am Anfang stand gleich ein sehr ambitioniertes Unternehmen, nämlich ein regelrechtes Festival für alte Musik, wo Herr Ramel, also der sogenannte Artist in Residenz, war, aber aus ganz Europa Ensembles hier aufgetreten sind. Leider muss man sagen, es war ein sehr finanziell auch sehr aufwendiges Unternehmen und deswegen hat es da lange Zeit Stillstand gegeben, aber wir träumen immer noch, irgendwann mal auch es auch in Ulm hinzukriegen, ein Festival für alte Musik zu machen.
Das heißt, das müsste sicherlich auch überregional beworben werden, denn in Ulm gibt es da so viele Leute, die jetzt Fans von alter Musik sind?
Also das glaube ich schon, dass es die gibt, aber man ist angewiesen, das sieht man an anderen großen Festivals der alten Musik, das wird europaweit beworben. Also wir können da hier in Ulm davon träumen, dass wir vielleicht eine kleine treue Schar haben, wie jetzt auch. Das Stadthaus wird sicherlich voll, aber für so ein Festival muss man einen riesen regionalen.
Ja, sie müssen einfach auch stärker darauf abzielen, dass sie ein ganz hipper Verein sind. Das wissen sie wahrscheinlich gar nicht, dass das hip ist. Und zwar, ich habe mir das nämlich angeschaut, in der englischen Übersetzung heißt das nämlich Historical Informed Performance Practice. Also sehr hip ist man, wenn man das natürlich dann auch mit den alten Instrumenten macht. Mhm. Dazu kommen wir gleich nach der nächsten Musik. Sie haben mir ja netterweise sehr viel Musik mitgebracht. Aus dem Bereich habe ich nämlich selber gar nicht so viel. Und da hatten Sie als erstes doch schon eine Musik ausgewählt. Ich glaube, von Mozart
ja,
war das.
Ja, würde ich gern bevorzugen. Rahmel gilt ja als einer der Schatzheber. In diesem Falle geht es um eine Wiederentdeckung einer Cosi fan tutte Messe. Das haben auch andere schon entdeckt, dass also Mozarts Oper eine Vorlage geboten hat für eine Messe. Es gibt einen unbekannten Bearbeiter, gibt einen bedeutsamen Wiederentdecker im Kloster Roth an der Roth, den Abt Betscher. Und wir hören jetzt das Sanctus, ursprünglich in der Oper Dove Son in Szene Nummer 7, Akt 1, dann als zweites Stück mit einer kleinen Pause. Der Rausschmeißer der Oper ist es auch der letzte Akt, letzte Szene in der Oper. Und hier das Dona Nobis.
Aber bitte hier kein Rausschmeißer.
Nein,
die
nein,
Sendung
nein.
Geht noch weiter.
Ja, ja, natürlich.
Herr Döhmann, Sie vom Verein für alte Musik müssen ja eigentlich wissen, was ist denn alte Musik? Was heißt denn da alt? Also es gab hier ja schon auch jemanden, der hat mal auf der Steinzeitflöte geflötet. Aber ich denke, alte Musik hat ja auch einen historischen Rahmen, also zeitlichen Rahmen. Was kann ich denn da unter alt verstehen?
Ja, also der Begriff alte Musik ist in der Tat sehr weit gefasst und ich bin mit diesem Titel ehrlich gesagt auch nicht so ganz einverstanden. Für uns ist das im Wesentlichen einmal zeitlich die Spanne von Spätrenaissance, Frühbarock bis zum Beispiel Mozart, wie wir gerade gehört haben. Aber Schwerpunkt ist in diesem Begriff Verein für alte Musik schon die Maßrichtung, dass wir Originalinstrumente oder Kopien davon in dieser Musik haben wollen oder dass wir Aufführungen mit Originalinstrumenten haben wollen. Alte Musik heißt, dass wir, es gibt ja auch den Begriff der historischen Aufführungspraxis oder historisch informierte Aufführungspraxis, dass aufgrund intensiver Quellenstudium wieder in den Vordergrund gestellt wird, wie damals zum Beispiel Hans-Leo Hassler oder gehen wir in die Bachzeit oder Mozart, musiziert wurde. Wesentlich ist da vor allen Dingen, spielt Phrasierung, Tempi eine große Rolle und vieles andere mehr.
Ja, das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Aber zuerst nochmal zurück auf Ihre Aussage, also Barock im Wesentlichen. Renaissance kommt für Sie nicht in Frage?
Ich denke, dass es nicht ausgeschlossen wird. Vor allen Dingen, weil Renaissance doch auch einen gewissen Übergang bedeutet in die Frühbarockzeit. Also Hassler kann man teilweise sicherlich auch Praetorius der schon aufgeführt wurde, in die Spätrenaissance hineinschieben.
Hat da Herr Rahmel auch federführend die Grenzen gezogen oder ist das wirklich auch Interesse der Vereinsmitglieder, jetzt Barockmusik hören zu wollen?
Also das ist beides zutreffend. Also Rahmel natürlich immer an der Spitze, weil er derjenige ist, der hat ja auch so ein bisschen den Titel des Schatzhebers, der also auf Quellensuche ist, also gerade auch hier, was die Komponisten aus unserer Region angeht. Und was da fündig wird, findet sich halt größtenteils so in diesen zeitlichen Rahmen mit Spätrenaissance, Frühbarock.
Ja, da jetzt einmal zu den Schätzen zu kommen und zu dem anderen, was Sie gesagt hatten, dass es damals eben auch eine andere Aufführungsart gab als heute. Mhm. Woher weiß ich denn? Oder woher wissen auch sogar die Fachleute, wie sie das dann zu interpretieren haben? Also selbst wenn sie die Instrumente so vorfinden, das ist ja durchaus möglich, wie sie früher gewesen sind, die kann man so oder so spielen. Tempi können verschieden sein. Allein der Ton A hat heute sicherlich eine andere Bedeutung als früher. Verzierungen wurden damals teilweise nicht mal angegeben, teilweise mit irgendwelchen dubiosen Ziffern oder Buchstaben. Woher kann ich denn jetzt diese Hieroglyphen oder nicht vorhandene Zeichen entziffern?
Ja, also Sie haben schon wesentliche Punkte angesprochen, die einer intensiven wissenschaftlichen Untersuchung unterliegen, wo man durchaus auch zu strittigen Meinungen kommen kann. Zum Beispiel, wenn Sie den berühmten Kammerton A ansprechen, der war in Venedig anders als als in Neapel und auch teilweise in Leipzig, anders als in München. Aber interessant ist zum Beispiel, es ist schon wichtig zu wissen, ob zum Beispiel bei Bach-Kantaten spielt das eine große Rolle. Es ist schon wichtig zu wissen, die Höhenlage. Und vor allen Dingen, was ich zum Beispiel für viel wichtiger halte, sind die historischen Stimmungen, die man wiederentdeckt hat. Was heute schwierig ist. Man kann moderne Musik oder klassische Musik, das ist alles eine eine temperierte Stimmung. Also das heißt, da sind alle Tonabstände gleich. Aber es ist einfach fantastisch. Das können wir dann auch bei Aufnahmen, die jetzt Franz Rahmel vor allem mit Soloinstrumenten, Orgel und Cembalo erfahren. Es ist einfach fantastisch. Also so eine reine Stimmung, also wo die Terzen nicht überzogen sind, sondern es rein klingende Terzen sind. So was mal zu erleben, die Musik klingt wirklich anders. Auch Bach hat eine ganz andere Stimmung gekannt
als wir heute. Ja, sie klingt anders, aber damals gab es keine Schallplattenaufnahmen, also schon gleich gar nicht. Ja. Woher weiß ich denn, dass es dann wirklich so war? Es wird ja nicht, die haben diese Stimmung ja nicht ganz genau beschreiben können.
Ja, doch, man weiß es von vielen alten Orgeln her. Und das ist manchmal ein Problem bei Restaurierungen. Es steht immer die Frage an, was jetzt? Soll die alte Stimmung auch erhalten bleiben oder will man sich doch ein bisschen...
Und hatte sich die alte Stimmung nicht vielleicht auch schon verändert im Laufe der Jahrhunderte?
Ja, man hat sicherlich zu leiden gehabt, gerade wenn, jetzt sprach ich von dieser reinen Stimmung, da konnte man eben gerade noch, sagen wir mal, konnte man den Bach nicht mehr ganz drauf spielen. Bach hat schon eine Stimmung bevorzugt, wo man, wie das wohltemperierte Klavier als Komposition sagt, alle 12 Tonarten Moll und Dur hat spielen können.
Ja, aber gut, das geht jetzt vielleicht auch zu sehr ins Detail. Kümmern Sie sich denn als Verein dann auch so ein bisschen um, sagen wir mal, den Archivbestand? Also könnten, wenn der Herr Rahmel dieser Schatzheber ist oder Finder, dann muss das doch auch irgendwo archiviert werden. Ja. Sind Sie als Verein auch dafür zuständig, dass Sie meinethalben ein Archiv anlegen oder betreuen?
Ja, also dieses Archiv hat der Franz Rahmel selber, weil er ja auch im Grunde immer der Ausführende ist, aber jeder von uns hat da jederzeit Zugang. Das ist kein Problem.
Gut, jetzt möchten wir doch ein bisschen noch aus der Zeit hören. Und zwar hatten Sie ja auch Musik hier, glaube ich, aus der Umgebung mitgebracht. Das war dann von dem Justin Heinrich Knecht, der insofern auch einen Bezug zu Ulm hat, wie ja der Verein vor allen Dingen auch. Aber er kommt aus Biberach.
Also er hat lange Zeit in Biberach gewirkt. Seine Musik ist immer schon auch gespielt worden, aber Franz Rahmel kann für sich reklamieren, dass er viele Stücke von ihm wiederentdeckt hat und sie vor allen Dingen mit historischem Klangbild aufgeführt hat. Und
da hören wir jetzt.
Ja, auch in Ulm ist es aufgeführt worden.
Dem Psalm?
Dixit. Dominus und dort das Gloria Patri, Nummer 16.
Hier zu Gast bei der Plattform bei Radio Free FM ist heute Herr Döhlmann. Er ist vom Verein für alte Musik und deshalb natürlich auch vielleicht für manche Hörer die etwas ungewohnte Musik, die wir hier einspielen. Es ist Musik aus jener Zeit, die Herr Döhlmann uns dankenswerterweise mitgebracht hat. Und daran erkennt man natürlich auch, dass die Musik in jener Zeit wirklich anders geklungen hat. Diese Einspielungen sind doch jetzt schon von einem Meisterkonzert gewesen.
Ja, ist also quasi unter dem Begriff Originalklang zu verstehen. Genau.
Das Besondere ist doch, dass das mit den Original- oder entsprechend nachgebauten Instrumenten gemacht worden ist und auch mit der Stimmung. Ist die wirklich so?
Also jetzt beim Justin Heinrich Knecht spielt das nicht mehr so eine Rolle, weil er schon quasi fast in die Zeit der Klassik hineingehört, wo man eigentlich diese temperierte Stimmung schon praktiziert hat. Aber insgesamt ist schon bemerkenswert, nochmal zu erwähnen, dieser berühmte Streit um das Vibrato in der Stimme, auch bei den Blasinstrumenten, ist ein wichtiger Akzent bei der Frage, was gehört jetzt zur historisch orientierten Aufführungspraxis? Und das Vibrato ist eindeutig etwas, was man nur als Effekt gebraucht, nicht so als eine Grundart in der Stimme oder in der Geige oder wie immer.
Und das ist dann nachher auch maßgeblich in der Oper?
Ja.
Stimmt das?
Ja, für Händel auch. Also wir werden beim Händel natürlich, weil wenn es um Effekte geht, die Sänger erleben, die dann mit einer, ich will jetzt mal so nennen,
können
einer
Sie,
geraden Stimme...
Können Sie, nein, können
nein,
gerne
nein, hier bitte nicht singen. Da würden sich die... ich kann zwar singen, aber nicht so, dass es sich eignet. Also man beginnt mit einer flachen Stimme sozusagen und dann entfaltet sich die Stimme. Also nicht gleich von vorne als Vibrato, aber ich denke, es wäre gut mal jetzt auf unseren Namen vielleicht nochmal zurück zu Hassler? Oder?
Ja, natürlich. Also dieses Stück, das wir ja gerade gehört hatten, das war ja jetzt von dem Hans-Leo Hassler.
Nein, war der Justin Heinrich Knecht.
Justin.
Den, also,
ach so, den, ja, Entschuldigung.
Den Herr Ramel da also wieder ausgegraben hat und auch in Ulm wie in Biberach aufgeführt hat und auch auf CD zu haben ist.
Gut. Also ich wollte jetzt noch mal auf ein Wörtchen in Ihrem Namen kommen, und zwar in einem anderen Namen, in dem Verein für alte Musik in Ulm e.V. Ja? Und das heißt, Ihr Wirkungskreis ist wirklich nur Ulm oder geht es auch schon mal bis nach Roth, wo ja wohl der Herr Ramel häufiger Aufführungen hat oder selber auch die Orgel spielt, meine ich?
Ja, also er ist der Titularorganist, also er hat diese Orgel auch mit großartigen Konzerten wiederbelebt, aber unser Schwerpunkt ist Ulm. Und wir haben hier in Ulm immer wieder das Problem, nach geeigneten Konzerträumen zu suchen. Und in den letzten Jahren hat sich immer mehr für uns als idealer Konzertraum das Ulmer Stadthaus herausgestellt, wegen seiner hervorragenden Akustik, gerade für die Werke, die wir aufführen möchten. Aber wir haben auch das Ulmer Münster. Hans-Leo Hassler ist dort mal aufgeführt worden. Also es gab eine Reihe in 2004, 2005, Schätze aus Baden-Württemberg. Da hatten wir auch ein Konzert im Ulmer Münster, dann aber wieder im Stadthaus und auch vor allen Dingen in Roggenburg. In Roggenburg als sozusagen spätbarocke Klosteranlage, wo wir dann diesen großartigen Kirchenraum zum Beispiel für die Aufführung des Messias vor 2 Jahren gewählt haben. Volles Haus und von daher auch die Akustik sehr schön und auch der Mozart, den wir jetzt eben gehört haben, Così fan tutte Messe, wurde dort aufgeführt.
Das heißt, Sie sind nicht gar so festgelegt, also in Münster haben Sie schon Aufführungen gehabt, Roggenburg, aber im Wesentlichen eben
Stadthaus
Ulm. Jetzt möchte ich doch noch mal auf die tragende Säule Ihres Vereins zu sprechen kommen. Das ist ja sicherlich der Herr Ramel.
Ja.
Das heißt, mit ihm machen Sie die Veranstaltung und auch für ihn. Also Sie müssen im Prinzip das auch ein bisschen ihm da den Rücken frei halten, wenn ich das so richtig sehe.
Natürlich. Also für ihn finde ich jetzt etwas missverständliche Probleme. Aber es ist ja keine Frage. Herr Ramel ist ein absoluter Profi. Er spielt mit, wenn ich das mal in sportlichen Bildern ausdrücken will, in der ersten Liga. Und es wäre schade, wenn man ihm da nicht folgen würde und ihn nicht stützen würde. Zumal auch das Ensemble, also das heißt seine Künstler, also die Instrumentalisten und Sänger eben auch zu dieser sogenannten ersten Liga zählen. Und da habe ich eine große Freude darin, ihn zu unterstützen.
Ja, das ist natürlich wie ein Fanclub. Ja. Die sind ja froh, wenn sie mit ihrem Idol...
Idol ist übertrieben, ja.
Ja, gut. Also ich denke, jetzt habe das jetzt im übertragenen Sinne gemeint. Bei den Fans geht es ja meistens um Idole. Aber gut, nochmal zu dem Ensemble. Der Herr Ramel steht ja nicht alleine, sondern er hat ein Hassler-Konsort gegründet. Und Hassler, da hatten wir ja schon ein Stück von dem Herrn Hassler. Nein, das hatten wir noch nicht gespielt, werden wir gleich nachholen. Der Herr Hassler, der hat in der damaligen Zeit auch sehr viel Orgelstücke gespielt.
Ja, unter anderem, ja, aber auch Chorstücke. Mhm.
Herr Ramel ist ja Organist, der spielt also auch gerne Hassler-Stücke.
Ja, nicht nur sein Spektrum, was Orgel angeht, geht bis ins 21. oder 20. Jahrhundert. Aber Hassler ist natürlich, ich würde sagen, sehr geschickt gewählt, weil Hassler 4 Jahre von 1604 bis 1608 in Ulm gelebt hat, in seiner Laufbahn. Ein sehr geschätzter Musiker war, der ist in Venedig sozusagen in die Schule gegangen bei den Gabrielis. Und wir hatten in Ulm im Rahmen der Musikschätze Baden-Württemberg auch im Stadthaus eine Aufführung von einem wunderschönen Stück von ihm, wenn wir das nachher noch hören könnten, das Cantemus Domini. Ich erinnere mich, dass Jürgen Karnold von der Südwestpresse gerade dieses Stück weit in den Himmel hinausgehoben hat.
Ja, dann werden wir uns das gleich mal anhören. Das ist eben jetzt Hans-Leo Hassler. Das
Cantemus Domini.
Heute geht es hier in der Plattform um den Verein für alte Musik. Natürlich nicht nur um den Verein für alte Musik, sondern eben auch das, was der Verein tut, und zwar für den Herrn Ramel und seinem Hassler-Konzert. Und Herr Ramel ist Organist in Roth an der Roth, hatten Sie gesagt? Richtig.
Darf ich mich ein bisschen korrigieren? Also der Titel heißt
Titular.
Und das heißt ja, nicht, es gibt es in Frankreich sehr oft und er hat nichts mit Geld zu tun, sondern er ist quasi, weil das eine sehr schöne historische, die Holzer-Orgel gibt dort für diese Orgel derjenige. Naja, aber also er ist sehr Organist, Cembalist, auch Musiklehrer. Also ist
Kirchenchorleiter und so weiter.
Ja, ja, er
so.
Leitet unter anderem auch den Ravensburger Liederkranz und Oratorienchor.
Ja, und er hat also dieses Hassler-Konsort gegründet.
Ja.
Und das ist ja nun schon länger her. Hat dieses Hassler-Konsort immer den gleichen Künstlerbestand?
Also die Instrumentalisten und Sänger wechseln durchaus. Aber es gibt immer wieder die gleichen, die zurückgeholt werden. Ich muss jetzt nicht unbedingt Namen nennen. Also bei dem Händel jetzt, bei der Händeloper finden wir das zum Beispiel, dass wir auch sehr viele neue, auch unter den Solisten Sänger haben. Also das sind sozusagen Sänger aus der jüngeren Generation, die sich inzwischen einen Namen gemacht haben. Und wir werden sehr bald zum Beispiel die Ursula Eitinger, die ja auch mal eine Ulmer Oper gesungen hat, wiedererleben, die schon vor 10 Jahren auch dabei war. Also kurzum, wir haben einen Wechsel, aber auch ein Kontinuum, also etwas, also eine Gruppe, die immer wieder kommt.
Und diese Künstler müssen dann doch sicherlich verschiedene Instrumente spielen können. Das war jedenfalls damals so üblich.
Ja.
Ist das auch bis heute übernommen worden?
Also bei bestimmten Instrumenten ist das möglich. Ich will jetzt mal eins herausgreifen, weil das gerade jetzt für die Händel-Oper sehr interessant ist. Händel hat die Oboe vorgesehen, deswegen auch, weil das Ganze ja im Grunde so ein Mythos ist, der in der Natur spielt. Die Oboe als Instrument für den Schäfer durchaus etwas Wichtiges ist. Aber der Oboist spielt natürlich auch die Sopranino-Blockflöte. Die meisten Oboisten sind gleichzeitig auch Profis auf den Alt- oder Sopran- oder wie immer Blockflöten. Und bei den anderen Instrumenten ist das schon so, also die Geiger spielen ihre Geigen, manchmal auch Gamben.
Bratschen?
Ja, Bratschen ist natürlich die größere Geige.
Das
beides, das ist schon. Aber das ist jetzt beim Hassler-Konsort nicht mehr so der Fall, dass da einer jetzt für alles, außer eben Franz Rahme selber, dass der auf allen Tasteninstrumenten und auch mit seiner Stimme unterwegs ist.
Und wie ist es denn? Früher gab es ja diese Kastratentenöre. Gibt es jetzt in diesem Fall Countertenöre oder
erforderlich? Ja, wir haben auch einen Countertenor bei dieser Aufführung dabei. Ich muss gerade mal, ich kenne die Namen alle noch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist, also wir haben einen Countertenor, das ist der Armin Stein, in Stuttgart geboren ist und waren sie den Kastraten ansprachen. Das ist schon interessant, weil in dieser ersten Entstehungsgeschichte von unserer Oper Arcis und Galatea, wenn wir es jetzt mal deutsch aussprechen, sehr wohl der Arcis von einem Sopran gesungen wurde, also von einem Kastraten.
Ja, ja, teilweise wurden doch damals diese Stimmen, also mussten die Männer ja auch Frauenrollen spielen, noch in früherer Zeit.
Ja, ja.
Also, weil es einfach Frauen auch nicht gestattet war. Wir sind ja mittlerweile so emanzipiert, dass wir diese Rollen, oder nicht jetzt ich selbst, aber eben, dass Frauen auch Schauspielern dürfen.
Ja, ja. Also geblieben ist das jetzt gewöhnlicherweise für die Altstimme, dass da in der Regel eingesetzt.
Ist denn da noch was Besonderes zu bemerken zu der Besetzung insgesamt, die jetzt bei der Aufführung antritt?
Ja, natürlich. Also da kann man stolz drauf sein, dass wir also das auch als Oper aufführen. Das heißt, wir haben eine ausgezeichnete Regisseurin, die Corinna Palm. Man sagt allgemein, sie zählt zu den innovativsten Regisseurinnen. Dann hat sie mitgebracht oder mit ihr geht vor allen Dingen Iris Holstein als eine fantastische Videoinstallation. Das ist fürs Stadthaus wichtig. Wir können ja keine großen Kulissen einbauen. Jetzt hat man mit sehr viel Kreativität, also diese weiße Rückwand im Stadthaus, mit sehr interessanten Licht- und Videoeinspielungen bearbeitet.
Das ist ja schon moderne Kunst.
Ja, und gewissermaßen von der Technik.
Das heißt, dann ist ja doch eine sehr moderne Umsetzung dieser Oper zu erwarten. Also zumindest auch wohl im Regiebereich. Sehe ich das richtig?
Genau, dort. Also man kann eigentlich sagen, es ist eine regelrecht moderne Inszenierung, weil man sich eben auch auf diesen Ort einstellen möchte und muss. Wir spielen nicht in einer komplett eingerichteten Bühne im Opernhaus und das ist auch ein bisschen der Vorteil jetzt vom Hassler-Konzert. Man ist frei. Man kann jetzt spielen, wo man möchte, während ein fest installiertes Orchester, Ensemble, Ulmer Theater in Stuttgart, die spielen immer an diesem Ort und sind auch auf eine große Bühne angewiesen.
Ja, und wie ist es dann, wenn Regie modern ist, Bühnenbild ist modern, Gibt es Kostüme?
Ja, natürlich. Das gehört jetzt dazu. Wir haben auch eine Kostümbildnerin.
Aber ich moderne jetzt... Kostüme oder diese
nein, es wird schon...
Rock-Perücken oder so? Gab es damals ja noch,
also ich möchte jetzt aus zwei Gründen nicht viel verraten. Zum einen habe ich leider Gottes die Proben, die jetzt schon seit einer Woche laufen, in Rot an der Rot, in diesem katholischen Bildungszentrum, hatte ich noch keine Zeit, da reinzuschauen. Ab Donnerstag läuft die Hauptprobe und Freitag die Generalprobe. Dann werde ich es wissen. Ja, man könnte das Publikum auch noch ein bisschen auf die Folter spannen.
Naja, das ist ja auch insofern interessant, weil auf der einen Seite sollen die Musikinstrumente wirklich dem entsprechen, wie es damals war. Auf der anderen Seite Bühnenbild und offensichtlich Regie nicht. Also früher durften ja zum Beispiel die Zuschauer beim letzten Tanz einer Oper tanzen. Gestatten Sie das auch?
Es ist jetzt so nicht vorgesehen. Aber wenn
ja Publikum vielleicht doch mal.
Es ist bei dieser Oper leider ein bisschen ein Problem, weil das letzte Stück zwar auch ein bisschen ein Rauschmeißer ist, aber eher einen sehr deutlich tragischen oder sagen wir mal etwas schmerzhaften Ton trägt, weil eben am Schluss der Arzt ist zwar in der Form eines strömenden Flusses jetzt unsterblich überleben kann, aber diese Liebe zwischen den beiden ist jetzt auf irgendeine Ewigkeitsschiene geschoben worden.
Da werde ich das jetzt aber mal zum Anlass nehmen, hier doch, weil wir schon die ganze Zeit über die Oper reden, vielleicht auch mal die Musik dazu zu erklingen lassen. Und zwar hatten wir Sie hatten ja ein Stück, die Ouvertüre mitgebracht,
ja,
von
Arzis
und Galatea.
Also ein sehr lustiges Stück, das deutlich macht, hier geht es um ein Fest, also am Anfang schon.
Dann sollten die Zuschauer am Anfang mittanzen.
Vielleicht.
Zur Eröffnung. So, jetzt hatten wir gerade gehört die Ouvertüre von der Oper Arzis und Galatea. Und wir hatten ja schon erwähnt, dass es eine innovative Regisseurin ist, die jetzt mit dem Hasler Konsort und Herrn Rahmel dieses Stück unter ihre Fittiche genommen hat. Wie ist das denn innovativ jetzt prinzipiell oder innovativ im Vergleich zu der Barockzeit damals?
Schwer jetzt zu sagen. Also ist es klar, in der Barockzeit hat man so aufgeführt, wie man es damals auch technisch hat verwirklichen können. Und wir sind jetzt angewiesen auf diese visuelle Videoinstallation, um eben dieses Bühnenbild umzusetzen. Ich würde nur gern noch, damit das ja nicht unter den Tisch fällt, auf die Solisten hinweisen, weil ich denke, wir haben dort auch eine sehr große, eine sehr gute Auswahl treffen können. Es ist vor allem die Katja Stuber in der Rolle der Galatea mit einer wirklich fulminanten Karriere. Sie hat ein Debüt in diesem Jahr gehabt bei den Bayreuther Festspielen, um das nur kurz zu erwähnen. Dann in der Arzis-Rolle Tobias Hunger, entspringt dem Dresdner Kreuzchor, ist jetzt ein gefragter Konzert- und Oratoriensänger, hat unter anderem bei den King Singers in England schon mitgewirkt. Dann in weiteren Rollen, vor allen Dingen wartet man jetzt auf den Polyphem, das sind die drei tragenden Rollen. Achim Hoffmann, der auch letztes Jahr schon brillierte bei Pergolesis Oper und hier im Stadthaus. Dann gibt es noch Zwischenrollen, den Sängern mit dem Countertenor Armin Stein, den ich schon erwähnt habe. Dann ein weiterer Tenor Christian Zenker und nicht zu vergessen dann auch Raimund Minarchik, ebenfalls Tenor, der im Wesentlichen in München angefangen hat, in der dortigen Hochschule und jetzt in verschiedenen Ensembles auch Tenor Solist ist.
Das heißt, es kommt ja sicherlich noch ein Chor dazu, oder?
Also Händel schon hat den Chor, also in der Entstehungsgeschichte ist aber ein bisschen kompliziert, wird irgendwann auch Chor eingeführt. Aber Chor heißt ja nicht, dass da ein Chor dazukommt, sondern die Sänger, die auf der Bühne sind, bilden diesen Chor. Und so ist diese Aufführung auch gestaltet.
Ah ja, aber es ist zumindest so, dass dieses eigentlich Drei-Personen-Stück durchaus auch aus mehr Personen besteht.
Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 Sänger, ich weiß gerade.
Ja, aber dass so hochkarätig besetzt ist, das ist doch vielleicht doch eine Finanzierungsfrage gewesen. Oder ist es allein der Ruf von Herrn Rahmel gewesen?
Das möchte ich jetzt vielleicht nicht behaupten. Herr Rahmel hat sicherlich ein geschicktes Händchen. Das hat jeder Dirigent. Der guckt danach, dass er gute Sängerinnen und Sänger zu einem guten Preis bekommt. Aber natürlich, diese Aufführung ist sehr teuer. Ich will es jetzt nicht sagen. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch die Stadt Ulm. Da freuen wir uns jedes Jahr von neuem. Ohne das wäre das überhaupt nicht machbar. Und auch gerade dankbar für die vielen Sponsoren, also eine Reihe von Sponsoren, die uns unterstützen, die auch in dem Programmheft und auch auf der Werbung, die man in der Stadt sieht, aufgeführt werden.
Ja, vielleicht sollte man da noch ansprechen, dass Sie durchaus auch neue Mitglieder aufnehmen. Sehe ich das richtig?
Ja, natürlich. Bei jeder Aufführung kommen wieder neue dazu.
Und wenn die erfolgreich ist, sicherlich umso mehr.
Umso mehr natürlich.
Und ich denke, dass sich dann ja auch trägt. Das heißt, Mitglieder in Ihrem Verein müssen jetzt aber nicht dafür Sorge tragen, dass die Kosten für so eine Veranstaltung zustande kommen,
doch? Natürlich.
Ja, aber Sie müssen es nicht aus eigener Tasche finanzieren.
Ja, das ist jetzt
Sie müssen einfach die Sponsoren finden.
Ja, gut,
einfach,
so kann man es auch
ausdrücken.
Aber das ist ein weites Feld. Ich würde gerne nur zwei Sätze sagen, wenn es geht, zu der Handlung. Das ist schnell gesagt. Da müssten wir eigentlich auch. Also, es ist ein mythischer Stoff, aber sehr nahe. Es geht um Figuren aus der Natur. Ich fange mal beim Polyphem an. Aus Sizilien, einem Land, wo sehr viel in der Gegend der Vulkan eine Rolle spielt, da hat man schon sehr schnell personalisiert diesen Vulkan in der Figur eines entsetzlichen und sehr naturmächtigen Kyklopen namens Polyphem. Eine zerstörerische Figur. Dann demgegenüber ein Liebespaar, der Acis, ein Schäfer natürlich, und die Galatea, eine Nymphe. Also die mehr dem flüssigen Element sozusagen verbunden ist. Und die beiden, also Acis und Galatea, bilden ein Liebespaar. Und wie immer geht das nicht lange gut. Der erste Akt
spricht. Ich kann ja vielleicht gerade mal ein bisschen von der Musik im Hintergrund einspielen, weil das passte ja. Sie hatten gerade den Polyphem erwähnt.
Ja,
da hätten
also,
wir jetzt.
Gut. Also der erste Akt endet noch mit einem Freudenfest, also Happy Wie, also es ist erst ein Duett und danach ein Chor. Und jetzt im zweiten Akt, da tritt der Polyphem auf und mit seiner ganzen Kraft und Gewalt, mit seinen Stelzen man könnte sagen bombastischen Schritten, und Händel hat das auch sehr schön in Szene gebracht. Da hören wir ihn.
Ja, da hören wir ihn. Vielleicht wird er ja so laut.
Er ist zornig, dass er nicht...
I rage, ja, singt er, ich bin wütend. Oder ich wüte. Das war also jetzt der Polyphem.
Ja, und interessant ist hier zu bemerken, der Polyphem ist natürlich jetzt die dominante Figur, der die Kraft und Macht hat, die Galatea an sich zu ziehen. Und natürlich gelingt das. Und was passiert mit dem Acis? Der Acis versucht, sich zu wehren, und er liegt ihm natürlich. Und jetzt gibt es diese wunderschöne Lösung am Schluss, dass die Galatea dafür sorgt, dass der Acis unsterblich wird und einem Fluss umgewandelt wird, dem Acis, den es übrigens heute noch gibt, als vertrocknet, ausgetrocknetes Flussbett. Es gibt ganz viele Namen in Sizilien mit Aci am Anfang. Und das zeigt wiederum, wie sehr dieser Mythos in Sizilien verwurzelt ist. Und wir hören jetzt den Trauerchor. Wir sind dann schon ziemlich am Schluss des zweiten Teils der Oper mit dem Thema Tod, wo natürlich die Galatea trauert über den Tod des Arztes, der aber jetzt
aber der Tod
zum Unsterblichen
nicht
Fluss
ganz, ist auch nicht für die Galatea, denn sie ist ja eine Nymphe, und in dem Fluss kann sie ja immer schön herumschwimmen.
Genau so ist es. Und der Fluss spielt übrigens musikalisch auch eine große Rolle.
Ja, da hören wir jetzt noch mal kurz rein.
Diesen Trauergesang, ja.
Mit der Musik aus der Barockoper von Händel, Acis und Galatea, möchte ich hier jetzt die Plattform bei Radio Free FM beschließen. Ich danke Herrn Döhmann, der vom Verein für alte Musik heute hier war. Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden hatten.
Ja,
und das war es hier heute bei der Plattform. Am Mikrofon Viola, an der Technik Nico und unser Gast, Herr Döhmann vom Verein für alte Musik.